Moin, willkommen beim Leadzeit-Podcast, deine wöchentliche Dosis B2B-Marketing und Sales. Und ich bin Hans und ich mache Marketing.
Guten Morgen, Hans, ich bin Christian und ich decke die Sales-Seite ab.
Ja, nice. Moin, Christian. Nachdem wir uns letzte Woche so ein bisschen um das Thema B2B-Content auch gekümmert haben, geht es diese Woche ja ganz frisch von der OMR um all das, was wir vielleicht in Bezug darauf ein bisschen von da mitgenommen haben. Also, wie war es denn für dich überhaupt? Also, wie waren die letzten 2 Tage?
Also ich bin ein großer Fan der OMR. Ich glaube, die OMR hat ja so mittlerweile ihr 10-jähriges, 11-jähriges, 12-jähriges, ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, es ist erst mal 2015 dabei gewesen, also ja, mehr als 10 Jahre. Für mich ist es natürlich immer wieder ein guter Zeitpunkt, um alte Bekannte zu treffen, durch die Gänge zu laufen, was bei, ich glaube, mittlerweile 70.000 Besuchern gar nicht so einfach ist. Habe mir ein paar Vorträge markiert, die ich unbedingt sehen wollte. Ein paar bin ich reingekommen, in anderen bin ich nicht reingekommen. Die muss ich mir dann später auf YouTube nochmal angucken. Ich fand es eine gute Inspiration. Viel zum Thema AI, was zu vermuten war. Eine gute Netzwerkveranstaltung. Aber ich habe es auch von der Dosierung ganz gut gemacht dieses Jahr, dass ich tatsächlich immer zweimal einen halben Tag gemacht habe, dann nach Hause gefahren, arbeiten und dann abends vielleicht nochmal zu der einen oder anderen Standparty gekommen bin. Wie war es bei dir?
Ja, also ehrlicherweise, also ich habe keine halbe Tage gemacht. Ich habe versucht, wirklich beide Tage voll mitzunehmen. Was darin resultiert ist, dass halt wirklich alle Termine auf Montag oder Donnerstag waren. Also auch hier nach der Aufnahme habe ich direkt einen harten Anschlag tatsächlich, weil der Tag gut durchgeplant ist. Aber dafür hatte man wirklich einen freien Kopf auf den beiden Tagen selber und konnte halt genügend Leute treffen. Und ich finde, darum geht es meistens auch bei der OMR. Also ich muss fairerweise sagen, ich habe inhaltlich mehr mitgenommen als beim letzten Jahr. Masterclasses waren natürlich weiterhin irgendwie wenig zu gebrauchen, aber so die grundsätzlichen Vorträge, war schon ein bisschen was bei, würde ich sagen.
Okay, warum sagst du, Masterclasses waren weniger zu gebrauchen?
Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, da ist die Chance, das Titelgame haben einfach viele durchgespielt, würde ich sagen.
Ja,
und
okay.
Demnach werden viele reißerische Überschriften draufgeballert, wie in der Bild-Zeitung. Und am Ende ist eine Verkaufsveranstaltung.
Ja.
Ich glaube, man kann nicht mehr so richtig als Zuschauer klar identifizieren, wo man sich jetzt wirklich Mehrwert rausholen kann. Vielleicht wär dazu mal ein Guide ganz geil, oder? Woran erkenne ich, dass eine potenzielle Headline von einer Masterclass sinnstiftend ist oder nicht?
Ja, total, total, total. Ich überlege jetzt gerade so auch aus der Vergangenheit heraus, also du hast ja eigentlich so zwei Formate, Guided Tours und Masterclasses. Und ich sag mal, ich habe da ja in den Prozessen auch mal aus vertrieblicher Perspektive drin gesteckt. Also ganz klar, solche Guided Tours und Masterclasses sind halt Lead-Generierungsmaßnahmen, ne? Also das, was klassisch B2B-Lead-Generierung ist, kriegst deine Liste vorab, wer sich halt entsprechend anmeldet und dann kannst du auswählen, wer auch entsprechend akzeptiert wird. Ne? Und das macht nicht OMR, sondern das macht derjenige, der die Guided Tour oder die Masterclass macht. Ich habe aber tatsächlich auch von links und rechts gehört, ohne jetzt irgendwie einen Firmennamen zu nennen, dass ein paar Masterclasses eingeplant waren und die wurden nicht mal voll nachgefragt. Ne? Das heißt, die haben nicht mal ausreichend Nachfragen bekommen, was sehr ungewöhnlich ist, weil normalerweise all diese Masterclasses vorab schon komplett ausgebucht sind. Ne? Das scheint auch so ein bisschen, also ist auch so meine Wahrnehmung, dass die OMR ist jetzt nicht wie zum Beispiel die Demexco früher, ich war jetzt ein paar Jahre nicht auf der Demexco, sondern wirkliche Messe, Lead-Generierung und Termine machen, Termine machen, Termine machen, sondern es ist wirklich eher ein, ich sag mal, Festival-Charakter, du gehst vielleicht auch ein bisschen ungeplanter rein, Fokus mehr auf die Vorträge, so was kann ich inhaltlich auch mitnehmen, ein bisschen Netzwerken links und rechts, hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass die Stände sowohl in der Premium-Halle als auch in der, wie heißt die, kleine am Anfang, Eingang Süd nochmal, da wo eher die Startups sind, dass da jetzt, ich sag mal, irgendwelche Stände brechend voll sind und da vorher sonst wie viele Termine vereinbart wurden. Und das hat, glaube ich, einfach damit zu tun, auch wie das OMR-Festival ausgerichtet ist. Und ich würde fast sagen, so, man kann auch super viel aus diesem OMR-Festival rausziehen, wenn man gar nicht zu OMR geht, sondern nur dafür sorgt, dass man auf die ganzen Side-Events kommt in irgendeiner Form. Weil da sind häufig die wirklich spannenden Kontakte. Ich war am Montag bei dem Doppelgänger-Podcast Kassenzone Side-Event und da war schon, ich will jetzt nicht sagen die Creme de la Creme, aber viele bekannte Gesichter, guter Vibe, gutes Umfeld, in dem man sich gut austauschen konnte und wo man gute, sinnvolle neue Kontakte knüpfen konnte.
Komplett. Also am Ende geht es wirklich darum, Ich sehe es auch immer viel als Klassentreffen. Also wie gesagt, du hast es gerade schon angedeutet, auf den Vorträgen passiert schon eher was als auf den Masterclasses. Tatsächlich ist das auch Feedback, was ich von vielen OMR-Kollegen und Ex-OMR-Kollegen auch höre. Also dass deren Empfehlungen, was man sich so anhören sollte, auch ganz, ganz viel einfach auch Richtung Vorträge geht. Und also so eine Koryphäe wie Scott Galloway kann man halt immer mitnehmen, ne? Wobei man auch da sagen kann, alles, was der inhaltlich sagt, wirst du wahrscheinlich auch in verschiedenen Podcasts schon gehört haben von ihm. Er bereitet das ja wahrscheinlich einfach nur nochmal sinnvoll auf. Aber am Ende geht es darum, also auch mir persönlich jetzt, wenn man selber eine kleine Agentur hat oder wahrscheinlich auch dir jetzt als Freiberufler in dem Bereich, dass du einfach Leute triffst und die dich nochmal in Erinnerung rufst. Also einfach ein bisschen dieses Relevant Set aktivieren. Ey, Hans, ah ja, cool. Also Leute, die einen eh schon mögen, dann nochmal sagen, ah ja, Hans existiert ja auch noch. Also, hey Hans, was machst du eigentlich gerade? Und wie geht's? Und wenn die Person dann perspektivisch oder damals vor allem einmal gut mit dir zusammengearbeitet hat, gemerkt hat, du bist ein korrekter Typ und jetzt immer weiß, ah, der ist ja jetzt selbstständig, der macht immer noch das und das. Wenn die Person halt genau unseren Need mal bei einem Kollegen oder sowas feststellt, dann werden wir natürlich empfohlen in gewisser Art und Weise. Und ich finde, dazu ist die OMR immer super da, sich einfach mal wieder in dieses Relevant Set von verschiedenen Leuten reinzusetzen.
Absolut, absolut. Und wir haben beide den Vorteil, dass wir beide relativ groß sind. Du auch noch eine sehr einprägsame Frisur hast. Ich tatsächlich glaube auch mit meiner Größe. Also ich glaube, man erkennt mich relativ gut. Und dadurch entstehen natürlich Verbindungen. Und häufig sind ja, also interessante Personen, wenn man mit denen in der Vergangenheit schon mal zu tun hatte, die verbringen meistens auch Zeit mit anderen interessanten Personen und machen dir dann ein Intro zu anderen Leuten, wo man sich dann natürlich mal kurz austauschen kann und gucken kann, so hey, macht es da nicht Sinn, auf irgendeiner Ebene zusammenzuarbeiten, ne? Würde ich genauso sehen. Ich habe noch so ein kleines Highlight, was Lead-Generierung anging, was mir aufgefallen ist. Also ich bin auf die OMR draufgekommen und dann gab es ich hatte dann so den Bedarf nach Kaffee und das finde ich jetzt erstmal gut, dass man da irgendwie, ich sag mal, Kaffee angeboten wird. Habe dann so einen kleinen Wagen gesehen, ich glaube, was von Salesforce und ich glaube in Zusammenarbeit mit Valantic, das ist auch eine große E-Commerce-Implementierer. Agentur, Dienstleister, die ich aus meiner Scale-Zeit auch noch kenne. Die haben dann für jeden, der halt sich einen Kaffee geholt hat, so das Badge gescannt, ne? Was ich jetzt erstmal vom Prozedere ganz okay finde. Gleichzeitig war es so ein bisschen, es war nicht klar deutlich so, hey, also es war nicht klar adressiert so, hey, freier Kaffee für einmal Badge scannen, sodass es halt eine sichtbare Lead-Generierungsmaßnahme ist. Und dann würde ich sagen, ja, okay, dann hast du halt meine Kontaktdaten und passt für mich. Gleichzeitig denke ich, ist der Streuverlust extrem hoch, weil bei 70.000 Besuchern da die richtigen Ansprechpartner und Zielgruppen zu finden, ich weiß jetzt nicht, was der Barista oder die beiden, die dahinter standen, kosten, plus der Wagen, Cost per Lead, würde ich mal sagen, ist relativ niedrig, dadurch, dass sehr viele natürlich hinkommen. Aber dann, wenn man dies über die weitere Stufe runtergeht und sagt so, was ist eigentlich mein MQL, SQL und die durchzuqualifizieren, würde ich sagen, ist der Cost pro, ich sag mal, Sales Accepted Lead wahrscheinlich unfassbar hoch und macht eigentlich als Maßnahme aus meiner Sicht wenig Sinn. Lass mich dabei gerne von dem Gegenteil überzeugen. Aber das wäre jetzt erstmal so meine Annahme, was das angeht. Es ist nice, es ist kreativ, es ist irgendwie, aber es ist nicht effizient und ich mag dann lieber eher effiziente Wege, um Leads zu generieren.
Ja, bin ich auch bei dir. Also, ich finde erstmal mit einer, also sagen wir so, Schrotflinte in der Ansprache finde ich fein, aber dann nachher muss man die Lied schon ein bisschen sauber aussieben, denke ich mal. Und ich weiß auch nicht, ob dann wirklich dann.
Aber das war keine Schrotflinte, ne? Das war so ein Netz, was du von so einem vom Schiff runtergeworfen hast, um zu gucken, so, ob da irgendwas reinschwimmt, ne? Also das ist Schrotflinte wäre ja noch zielgerichtet, ne? Aber bei 70.000 Besuchern, ne? Also how? Also kann ich mir nicht erklären. Also das ist nett und ich glaube auch so die Marketingabteilung bei Salesforce finden das dann total cool, weil sie coole Fotos haben und sicherlich hat das vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Reichweite dann auf Social Media, weil irgendwer was postet oder ähnliches. Aber wirklich als, ich sag mal, zielgerichtete Lead-Generierungsmaßnahme, ja, Fragezeichen dran. Ja. Aber was war jetzt mal unabhängig von Lead-Generierung, so was war denn dein Highlight, also Vortragshighlight? Also was hast du, wo du sagst, irgendwie, das ist der Top-Vortrag und das ist die Top-Erkenntnis, vielleicht auch so aus einer Content-Sicht, Marketing-Sicht?
Ja, also fairerweise, also den Vortrag, den ich mir eigentlich mal angucke, Scott Galloway, am ersten Tag, ja, war einfach voll. Also ich glaube, wir kamen irgendwie 15 Minuten oder 20 Minuten, bevor der gestartet ist, an und dann wurde schon niemand mehr reingelassen. Also da war schon, fairerweise, damit starten die ja fast schon, ne? Also ich glaube, ja, das ist einer der ersten Vorträge am ersten Tag und gleich auch mit einer der bekanntesten Gesichter dort. Dass der einmal eine Halle füllt, würde ich auch sagen, ist realistisch. Habe ich aber auch komplett unterschätzt. Also das war letztes Jahr, glaube ich, ein bisschen entspannter, da reinzukommen. Deswegen, da hoffe ich noch, also liebe OMR, wenn ihr das hört, gerne bei YouTube hochladen. Den würde ich mir gerne anhören nochmal.
Ja, also ich war tatsächlich drin die Hälfte der Zeit und ich muss dir sagen, ich konsumiere ja sonst auch Content von Scott Galloway. Was er halt super macht, ist halt, der hat halt ein Narrativ, was er bedient und haut dazu raus, ne? Schreibt dann Bücher dazu, macht YouTube-Videos, und im Endeffekt erzählt er immer dasselbe. Also das heißt, du wirst wahrscheinlich aus diesem Vortrag OMR keinen neuen Erkenntnisgewinn haben von dem, was er sowieso schon erzählt. Das, also ist meine Wahrnehmung, ne? Da glaube ich, waren andere Vorträge dann nochmal mehr, die sind immer ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen oder so, ne? Also da war zum Beispiel mein Highlight, wo ich auch befürchtet hatte, dass die Halle schon voll wird, ist Pip Klöckner vom Doppelgänger-Podcast. Und ich saß halt vorher schon drin, habe mir den Vortrag vorher angeschaut von Zalando unter anderem, wo ich auch noch eine ganz interessante Erkenntnis gewonnen habe, was Content angeht, kann ich gleich nochmal ein bisschen was zu sagen. Aber er hat dann wirklich, ich sag mal, du hast das Gefühl so, das ist hier nicht einfach der, ich sag mal, recycelte Content und ich erzähle dieselbe Story nochmal. Natürlich kam eine Wiederholung aus dem Podcast vor, aber du hast halt schon das Gefühl so, hey, es ist up to date, es ist nochmal eine gewisse Einordnung, es ist nochmal eine neue Einordnung, wo du kannst nochmal aus dem Vortrag ein Stück weit was mitnehmen. Er hat halt irgendwie da 145 Folien in, ich glaube, 30 Minuten durchgeballert. Das scheint ja auch so in den letzten Jahren so ein neuer Trend zu sein. Früher hat man immer gesagt, so weniger Folien und mehr Redezeit und nicht das Vorlesen, was auf den Folien steht. Ich glaube nicht, dass die jetzt vorlesen, was auf den Folien steht, oder das ist zumindest nicht meine Wahrnehmung. Aber es ist halt so ein bisschen so dieses so, hey, es gibt so viel zu bereden. Und ich sortiere das alles für euch ein, ne? Und das hat sowohl der Benedict Evans recht gut gemacht, also super analytischer Typ. Also würde ich auch empfehlen, da mal den Newsletter oder den Podcast zu abonnieren. Ich glaube, Brite kannte ich vorher auch nicht. Und genau, und ich glaube, da war so diese geballte Ladung, was passiert jetzt eigentlich in diesem ganzen AI-Umfeld? Das hat jetzt nicht so viel mit B2B-Lead-Generierung zu tun, aber werden jetzt natürlich auch Implikationen geben auf, was passiert eigentlich im B2B-Marketing, Sales-Umfeld. Genau. Und wo ich noch, genau, und da kannst du vielleicht dann mal so deine Sicht drauf teilen. Zalando, da bin ich ein bisschen später in den Vortrag rein und die haben gesagt, so, sie sehen einen 10% Uplift, wenn sie Bewegtbild auf den Produktdetailseiten haben. Und das heißt, du hast zum Beispiel ein paar Socken kaufen und dann sind das Sportsocken und dann siehst du ein Bewegtbild, wie jemand mit diesen Sportsocken trainiert. Das heißt, die sehen einen Uplift von 10% in der Conversion, gehe ich jetzt fast von aus. Ich weiß es nicht genau, weil ich ein bisschen spät reinkam. Und was ich halt spannend fand, ist halt, dass es halt eine, ich sag mal, AI Content-Generierung mittlerweile ist. Das heißt, in der Vergangenheit hast du halt immer Lead-Zeiten gehabt von 6 bis 8 Wochen. Das heißt, die Models mussten irgendwo hin, die mussten fotografiert werden mit den einzelnen Produkten, es mussten Videoaufnahmen gedreht werden. Das dauert natürlich alles, ne? Und dann sind die Kosten dafür auch relativ hoch. Und die arbeiten dann ja mit entsprechenden Content-Studios zusammen, um den entsprechenden Content dann zu produzieren und dann das eben published, ne? Und die Trends werden ja immer, ist immer kurzfristiger, so dass du darauf reagieren musst. Und was Zalando mittlerweile macht, ist halt, dass sie von den Models digitale Zwillinge erstellen. Das kennt man, ich sag mal, aus anderen Bereichen auch, wie zum Beispiel Maschinenbau oder ähnliches, um damit zu arbeiten. Und mit diesen digitalen Zwillingen, und da hat er auch, ich sag mal, unterschiedliche Beispiele gezeigt, du erkennst nicht, wer ist das Original und wer nicht. Und das Interessante ist, dass es dann da auch für die digitalen Zwillinge dann einen Lizenzvertrag gibt. Das heißt, das Model hat mit der Modelagentur einen Vertrag und die Modelagentur hat dann entsprechend mit mit dem Content Studio oder mit Zalando direkt einen Vertrag. Und ich sag mal, verdient auch an dem digitalen Zwilling quasi in irgendeiner Form mit, ne? Und das macht es ganz spannend. Die Aussage war auch klar, wir werden auch in Zukunft noch Models brauchen. Bin ich mir ehrlicherweise nicht so sicher, weil wenn am Ende des Tages, ich sag mal, die künstliche AI besser konvertiert als irgendwelche Models, dann würde ich sagen, warum dann noch, ich sag mal, Models beauftragen und die Lizenzkosten mitfinanzieren, ne? Fokus war bei denen aber sehr stark auf Customer Experience, das haben sie auch nochmal herausgestellt. Aber ich glaube auch so ein Stück weit, um die Branche dann einfach zu beruhigen, ne? Weil das ist natürlich, also viele machen sich Sorgen um ihre Jobs, ne? Und ich würde sagen, diese Sorgen sind durchaus berechtigt. Aber mich würde mal interessieren, so wie siehst du das ganze Thema? So als
Ja.
unser Content-Experte.
Also tatsächlich, das ist auch also super komplex einfach, ne? Genau dieses, also ich habe einen Vortrag gesehen, der ging im Endeffekt auch um das Thema AI und ein bisschen sehr übergeordnet. Und die haben immer gesagt, ey, wenn du verstehen willst, wie AI eine Anwaltskanzlei beeinflussen wird, sprich mit dem Anwalt. Wenn du verstehen willst, wie AI Content Productions beeinflussen wird, dann sprich mit dem Content Producer. Also das pauschal zu sagen als AI-Experte wird super schwierig sein. Mein Take wird sein, potenziell, wenn es jetzt auf diese Content-Schiene setzt, also auch speziell bei Zalando jetzt gesprochen, der Need an Models wird immer da sein erstmal. So, ob die jetzt digital sind oder nicht. Also du brauchst ja im Endeffekt Content mit Gesichtern vorweg. Jetzt ist es vielleicht so, dass gerade in den Kinderschuhen das Ganze noch mit echten Menschen gemacht wird und dass auch vielleicht Models perspektivisch langfristig an den Buyouts also oder sich über die Buyouts finanzieren, weil Zalando halt langfristig ihr Gesicht halt verwendet. So. Jetzt ist aber auch vielleicht nur zwei, drei Deals mit drin, also oder zwei, drei Deals davon entfernt, dass vielleicht eine Person sagt, ja, dann mache ich halt für die Hälfte oder ja, ich verzichte auf die Buyouts, nehme halt einen initial höheren Preis. Und dann könnt ihr halt langfristig meine Sachen mitverwenden oder mein Gesicht mitverwenden. Und so entsteht ja zwangsläufig eine Art Preiskampf. So. Und dann wird es irgendwann schwierig, wenn man halt sich in dem Gebiet bewegt, als Model beispielsweise, dass dann, ja, sobald die Preise sinken, wird es natürlich auch schwieriger, sich dadurch den Lebensunterhalt zu finanzieren, würde ich sagen. Und das wird ein Trend sein, der wird in so gut wie allen Branchen, die von AI beeinflusst werden, irgendwo stattfinden.
Ja, ich überlege jetzt gerade, ob so, ne, so das ganze Influencer-Game ist ja auch erst über die letzten, keine Ahnung, was ist, 8, 9, 10 Jahre hochgekommen und jetzt vor allem in den letzten 5 Jahren, würde ich sagen, richtig explodiert, ne, dass sich da Dinge auch verändert haben, weil früher hattest du ja so einige wenige Celebrities, die sehr große Marktanteile hatten und mittlerweile hast du ja so, ich sag mal, in jeder Nische hast du so einzelne Influencer, ne? Ich sehe das halt irgendwie im Fahrradbereich bei mir, ich sehe das in allen möglichen, ich sag mal, Sportarten, Communities, ne? Du hast halt so kleine Micro-Communities und wo du dann halt Micro-Influencer in irgendeiner Form hast, ne? Und die Frage ist halt auch, ob nicht auch Models gucken müssen, dass sie langfristig, ich sag mal, sich unabhängiger machen, ne? Von, ich sag mal, klassischen Fashion-Unternehmen, Fashion-Produktion, ne? Oder es smart zu regeln, ne? Oder dadurch Reichweite aufzubauen, um weitere Relevanz zu haben, ne? Aber dann eigentlich in einem Wettbewerb zu, ich sag mal, AI-Models zu stehen in irgendeiner Form, ne? Aber ich glaube, das wird ein sehr datengetriebenes Game auch sein, dass man guckt so, okay, was performt einen eigentlich am Ende des Tages besser, ne? Und
Also, ich würde sagen, Looks sind am Aussterben, was das angeht. Also, wir weichen hier so ein bisschen von unserem B2B-Thema ab, aber grundsätzlich, wenn du als Model am Ende keine Personality hast, dann wird es, glaube ich, auch, oder zumindest keine polarisierende Personality. Jeder hat eine Personality, ne? Und das soll man auch nicht kleinreden, aber wenn man nicht polarisierend genug ist, denke ich mal, wird man Zukunft halt eher untergehen. Also, Models stechen dann später wahrscheinlich weniger durch ihre Looks hervor, sondern wahrscheinlich eher durch das, was sie vielleicht an anderer Stelle mal gesagt haben, für das, was sie stehen beispielsweise. Und ich glaube, das ja, wird halt einen großen Einfluss auch bei der Buchung haben.
okay, das heißt, das Rumgeschrei in Social Media wird noch mehr, ne? Oh nein. Um also Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit.
Ich glaube, das wird uns ziemlich gleich bleiben. Aber unabhängig davon, ich hab tatsächlich auch einen ganz spannenden AI-Case gesehen oder wurde mir zumindest von erzählt. Ich habe das dann selber nochmal nachgeguckt. Unser gemeinsamer ehemaliger Arbeitgeber Facelift hat da mit dem Jan Klaus tatsächlich, um jetzt kurz Name-Dropping auch zu machen, und den Jungs von 360 Creations, die haben so AI-Avatare auch erstellt. Von einer Kollegin einfach. War ein halber Drehtag, den die da verwendet haben. Und am Ende kann Jan Klaus jetzt im Nachgang ganz eigenständig, auch ganz ohne Produktion, ja, in verschiedenen Situationen diese Person einbinden in Videos. Und also, das ist jetzt vielleicht nichts Neues, aber was ich cool fand eigentlich war, dass halt ein halber Drehtag und Material gereicht hat als Input, um wirklich glaubhaft Videos zu machen. Also, ich empfehle auch jeden, habe ich auch tatsächlich auf meinem LinkedIn einmal kurz gepostet in den Kommentaren von einem OMR-Zusammenfassungsbeitrag, dass man kurz mal in die Facelift-Library geht, also die Facebook-Library von Facelift, die Ad-Library, und dort einmal sich die aktuellen Anzeigen anschaut. Also vielleicht für die, die es nicht kennen, man kann, wenn man in About, ich glaub, About Us auf Facebook bei einer Seite oder reingeht, dann sieht man da diesen Ad-Library-Button. Und dort kann man sich aktuell ausgelieferte Anzeigen von einem Unternehmen angucken. Ist auch immer ganz dankbar für eine Recherche. Und das habe ich halt für Facelift gemacht. Und ich fand es auch ganz brauchbar. Also der Schnitt hat vielleicht so ein bisschen, also ich glaube, wenn man sie dauerhaft sehen würde, am Stück, irgendwie so 10 Sekunden oder 15 Sekunden, dann würde man misstrauisch werden. Aber Jan Klaus hat das ganz clever gemacht, hat einen guten Schnitt reingebracht. Und das reicht immer aus, um vielleicht so einen Mini-Verdacht zu haben. Aber man kann es vielleicht nicht so richtig bestätigen. Und man bleibt aber auf jeden Fall dran, um die Message rüberzubringen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend, speziell im B2B. Und dann spielt, glaube ich, auch nicht so krasse Rolle, ob das jetzt ein AI-Avatar ist oder auch eine richtige Person, sofern halt eine klare Vorteilskommunikation stattfindet.
Total, total, total. Genau, welche, also um bei dem B2B-Thema nochmal zu bleiben, also ich fand ja auch, das nicht nur auf der OMR, sondern auch, weil ich es, ich sag mal, links und rechts mal gehört habe, OMR Reviews, scheint da ja auch eine stärkere Relevanz zu haben, auch was das Thema Lead-Generierung angeht. Also in der Vergangenheit haben sie halt immer versucht, so dieses Repetition-Marketing zu machen, ne? Also hey, Empfehlung und andere bewerten das und darüber ändert sich so das ganze Marketing-Game, ne? Und mein Take war immer, ist immer, die Fundamentals bleiben halt gleich, ne? Also da wird sich halt nichts dran ändern, ne? So den, ich sag mal, den AIDA-Marketing-Funnel, der ist auch bis heute noch existent, ne? Natürlich gibt es andere Mechanismen und man kann es anders nutzen und so, aber es bleibt erstmal gleich. Und aber interessant wird einfach sein, so welche Implikationen hat das eigentlich auch auf, ich sag mal, Lösungen wie zum Beispiel ChatGPT oder ähnliches. Weil man dann, wenn man jetzt nach Dienstleistern sucht oder auch nach Produkten sucht, das, glaube ich, eine höhere Relevanz bekommen wird, ne? Und bisher noch keiner so richtig weiß, wie wird sich das, also wie kann ich eigentlich auf ChatGPT in irgendeiner Form optimieren? Man weiß halt irgendwie, es werden viele Reddit-Daten halt mit reingezogen, es wird halt auch aus diesen Vergleichsportalen Informationen mit reingezogen. Aber ich habe das auch für einen Unternehmen mal getestet, dass ich immer wieder berate, eher einen Nischenanbieter aus Hamburg. Und die habe ich dann zum Beispiel nicht gefunden und muss dann erstmal rausfinden, woran liegt das eigentlich, dass sie nicht gefunden wurden. Ne? Und das hat halt sehr vor allem mit der, ich sag mal, fehlenden globalen Präsenz dann in irgendeiner Form auch zu tun. Ne? Aber das wird auch nochmal ein spannendes Game, so wie mache ich dann eigentlich quasi SEO auf Suchmaschinen, nicht auf Suchmaschinen, auf ich sag mal, ChatGPTs dieser Welt. Ja.
Tatsächlich, da super spannend, weil du es auch gerade reingebracht hast. Also ich glaube auch, OMR Reviews wird da speziell im SaaS-Bereich, B2B-Bereich sicherlich eine große Rolle spielen. Hier habe ich gelernt, das war auch ein guter Insight, habe ich gar nicht in meinen Beitrag mit reingebracht, dass JavaScript aktuell nicht von AI ausgelesen werden kann. Also sobald du JavaScript oder sobald Content sich in der JavaScript verbirgt, wird die AI nicht darauf zugreifen können. Das heißt, der Crawler, also ein SEO-Crawler wird das potenziell können. Aber die AI wird darauf aktuell nicht zugreifen können. Das heißt, der Content wird potenziell nicht berücksichtigt. Und hier muss man vielleicht auch mal bei verschiedenen Vergleichsseiten betrachten, um vielleicht auch zu bewerten, ob es da sich mehr lohnt, reinzugehen, um vielleicht in Zukunft mehr berücksichtigt zu werden für die AI. Ganz spannend fand ich hierbei also einen Vortrag. Ich habe den Namen nicht mehr aufgeguckt. Das war Dienstag auf der Red Stage für alle, die nachgucken wollten, nee, Mittwoch auf der Red Stage um 11:45 Uhr. Das war auch ein Brite. Ich habe seinen Namen leider
Ja,
vergessen.
das ist der Benedikt Evans.
Ja.
Ja, genau.
Okay, fair. Sehr gut. Benedikt.
Punkt.
Sehr gut. Christian hat es gesagt. Und der hat eine richtig gute Übersicht geliefert von den Top-Playern im Produktvergleich in Deutschland. Und ganz oben waren halt auch so zwei, also ich glaube FAZ-Anbietervergleich oder sowas. Und ich glaube, an vierter Stelle war auch die Welt, also auch sehr konservative Medien. Und ich glaube, Schipp war noch dabei. Und das fand ich auch schon super spannend, ehrlicherweise. Genau. Und dann auch, im selben Zusammenhang auch Trustpilot. Die arbeiten gerade an einer Anbindung für, also einer direkten Anbindung mit ChatGPT. Das heißt, wenn eine, also das Bewertungsplattform allgemein bekommen, glaube ich, dadurch auch nochmal stabilen Aufwind. Unabhängig davon, ob die jetzt einen krassen Trust bringen für die Kunden, aber als Crawler für die AI durchaus relevant.
Hans, du musst in ein Meeting, ich muss in ein Meeting. Ich glaube, wir belassen es für heute bei dem, ich sag mal, Quick and Dirty OMR Review. Ich freue mich auf nächste Woche. Bin gespannt, was wir uns als Thema rauspicken. Ich bin sehr glücklich, dass ich jetzt ein Trello-Board habe, in dem wir unsere Themen sortieren können, auch wenn es noch leer ist und wenn du die Zeit falsch geschrieben hast. Aber alle Zuhörer, hört nächste Woche wieder rein. Wir optimieren unseren eigenen Podcast auch von Woche zu Woche. Ich glaube, wir werden auch besser, routinierter. Und freue mich auf alle Zuhörer, die uns treu bleiben und die neu dazukommen.
Absolut. Noch kleiner Hinweis. Christian, lass mal unsere Top 3 Learnings von der OMR in die Shownotes packen. Dann haben ist noch ein bisschen mehr Engagement auf dem Podcast.
Das klingt sehr gut. Perfekt, machen wir so. Hans, bis nächste Woche. Ciao.